Ja, das Thema der heutigen Predigt ist Anbetung. Ich bin einfach der Meinung, dass Anbetung ein wichtiges Thema ist. Einfach deshalb, in den letzten Jahren ist das Thema Anbetung immer mehr zur Diskussion geworden, hat immer mehr an Bedeutung gewonnen, nicht nur in evangelikalen Kreisen, nicht nur in charismatischen Kreisen, sondern auch in evangelikalen Kreisen. Ich weiß zum Beispiel von einer landeskirchlichen Gemeinschaft in Nürnberg, dass sie seit einigen Monaten sogenannte Lobpreisgottesdienste abhalten. Sie meinen, dass die Anbetung im normalen Gottesdienst zu kurz kommt und deshalb wollen sie Gott durch extra Veranstaltungen die Ehre geben und ihn durch Gebete und durch Lieder loben und anbeten. Nun wäre es ein Fehler, dem allgemeinen Trend zu folgen und bei uns ebenfalls Lobpreisgottesdienste einzuführen. Wir heißen ja auch nicht Trendgemeinde, sondern biblische Gemeinde. Aber als biblische Gemeinde sollten wir zumindest wissen, was die Bibel zum Thema Anbetung sagt. Über Anbetung zu sprechen ist aber auch deshalb wichtig, weil Anbetung für Gott wichtig ist. Er selbst sagt in Johannes 4, Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also Gott sucht Anbeter, genauso wie er verlorene Sünder sucht. Wenn wir als Christen Gott nicht anbeten, dann berauben wir ihn. Wir berauben ihn, weil wir ihm nicht das geben, was ihm zusteht und was er sich so sehnlich wünscht, nämlich Anbetung. Außerdem wird Anbetung unsere Hauptaufgabe in der Ewigkeit sein. Dies wird aus den Kapiteln 4 und 5 der Offenbarung deutlich. Dort wird gezeigt, welch großen Stellenwert die Anbetung in der Ewigkeit einnehmen wird. Wir sind nicht dazu geschaffen, für unsere egoistischen Wünsche zu leben. Wir sind für Gott geschaffen. Und das wird deutlich aus Römer 11, Vers 36. Da steht, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Könnt ihr euch das vorstellen, Gott in Ewigkeit anzubeten? Ich konnte es lange Zeit nicht, muss ich ehrlich sagen. Das wird doch irgendwann langweilig, dachte ich mir. Außerdem ist es unbefriedigend, jeden Tag anzubeten. Es ist ja schon schwierig, einmal in der Woche am Dienstagabend zur Anbetungsstunde zu kommen. Auch da ist mein Herz nicht immer voll von der Herrlichkeit Gottes. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Bedenken nicht begründet sind. Erstens deshalb, weil wir in der Ewigkeit Jesus Christus so sehen, wie er ist. Jetzt sehen wir nur Stückwerk. Und zweitens ist es unser tiefstes inneres Bedürfnis, Gott anzubeten. Augustinus sagte einmal, unstet ist unser Herz, bis dass es ruht in dir. Das stimmt, was er da sagt. Denn wir haben ja in Römer 11, Vers 36 gelesen, dass wir auf Gott hin geschaffen sind. Und weil das so ist, weil wir auf Gott hin geschaffen sind, können wir nirgends Ruhe finden, als in der Hingabe unseres Herzens an Gott. Jetzt ist allerdings dieses Bedürfnis nach Anbetung vielleicht noch verschüttet hinter anderen egoistischen Bedürfnissen, dem Bedürfnis nach Anerkennung, dem Bedürfnis nach Gemeinschaft vielleicht mit anderen Menschen, dem Bedürfnis nach Konsumgütern. Viele von uns haben vielleicht auch noch nicht erfahren, dass die Anbetung wirklich unsere tiefsten Herzenswünsche befriedigt. Und deshalb suchen wir dann die Befriedigung in anderen Dingen. Aber in der Ewigkeit, da liegt dieses Bedürfnis nach Anbetung frei. Und wir werden mit Freude und ohne Krampf den Vater und den Sohn preisen und anbeten. Können wir uns jetzt zurücklehnen, beruhigt mit der Tatsache, dass wir in der Ewigkeit gute Anbeter sein werden? Können wir uns zurücklehnen mit dem Bewusstsein, dass unsere Herzen jetzt einfach eben in dieser Welt schwach sind an Anbetung? Auf keinen Fall, denke ich. Wir sollten danach streben, Anbeter zu werden. Vor allem zur Ehre Gottes, aber auch zu unserem eigenen Wohl. Aber was ist überhaupt Anbetung? Wir müssen unterscheiden zwischen den Begriffen Gebet, Dank, Lob und Anbetung. Das Gebet ist die Beschäftigung des Menschen mit seinen Bedürfnissen. Wir bitten Gott um etwas. Dank und Lob dagegen ist die Beschäftigung des Menschen mit Gottes Segnungen. Und Anbetung ist die Beschäftigung des Menschen mit Gott selbst. Vielleicht wird es deutlicher an einem Beispiel. Herr, bitte schenke mir einen Ausbildungsplatz, ist ein Gebet bzw. eine Bitte. Herr, vielen Dank, dass du mir einen Ausbildungsplatz geschenkt hast. Das ist Dank. Herr, ich bewundere dich, wie gut du mich im Hinblick auf meine berufliche Zukunft auch geführt hast, ist Lob. Und da sehen wir auch den Unterschied zwischen Dank und Lob. Dank bezieht sich eher darauf, was ich von Gott bekommen habe, und Lob bezieht sich eher auf die Qualität dessen, was Gott mir geschenkt hat und wie Gott ist und wie er mich geführt hat. Ja, und Anbetung wäre zum Beispiel, Herr, ich preise dich für deine Treue und Gnade. Wenn wir die Bibel durchblättern, dann sehen wir oft, dass die Begriffe vermischt werden, dass da keine klare Trennung ist zwischen Gebet, Dank, Lob und Anbetung. Besonders in den Psalmen wird das deutlich. Psalme beginnen oft mit Klage oder mit einer eindringlichen Bitte und enden mit Anbetung. Reine Anbetung finden wir selbst in der Bibel nicht allzu oft. Und wenn wir sie finden, dann vor allem in der Offenbarung. So zum Beispiel Offenbarung 4, Vers 11, da ist reine Anbetung. Da heißt es, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Benedikt Peters hat in seinem Buch Ekstase oder Ergebung, was ist Anbetung, das ich schon mal empfohlen habe, in diesem Buch hat er eine sehr gute Wortstudie zum Begriff Anbetung gemacht. Er sagt, dass das griechische Wort für Anbetung proskyneo lautet. Und proskyneo bedeutet sich niederwerfen vor einer Gottheit oder vor einem König. Und dieses Wort kommt 55 Mal vor im Neuen Testament. Zum Beispiel in Matthäus 8, Vers 2. Dort steht, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also dieser Aussätzige betete den Herrn an. Er warf sich vor ihm nieder und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Damit bekennt er, Herr, alles liegt an deinem Wohlgefallen. Alles liegt in deiner Hand. Ich bin völlig abhängig von dir. Und das ist Anbetung. Wir können also zusammenfassen, was das Wesentliche der Anbetung ist. Es geht nicht darum, dass wir anfangen zu tanzen, zu klatschen, zu singen oder uns möglichst wohl zu fühlen. Es kommt auch nicht in erster Linie auf die Körperhaltung an, sondern es geht darum, dass wir Gott ganz groß machen und dabei selbst ganz klein werden. Anbeten heißt, sich vor einem Größeren zu beugen, einen Größeren als Herrn anerkennen und diese Anerkennung auch auf geeignete Art und Weise zum Ausdruck bringen. Anbetung heißt, dass das Ich in den Hintergrund tritt und das Du in den Vordergrund. Nun, die nächste Frage ist, wen wir anbeten sollen. Die Bibel sagt, dass wir den Vater anbeten sollen. Das steht beispielsweise in Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und Martin hat schon erwähnt, dass wir auch den Sohn anbeten dürfen. Das wird deutlich zum Beispiel daraus, dass Paulus Jesus Christus auch anbetete in 2. Timotheus 4, Vers 18. Da sagt er, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm, also Jesus Christus, sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Außerdem fordert uns Gott dazu auf, seinen Sohn anzubeten. In Johannes 5, Vers 23 steht, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Zur Anbetung des Heiligen Geistes dagegen werden wir nirgends aufgefordert in der Bibel. Zum ersten Mal kommt das Wort Anbetung in 1. Mose 22, Vers 5 vor. Dort geht es um die Opferung von Isaak. Lasst uns diese Stelle aufschlagen weil wir dort einiges zum Thema Anbetung lesen können und lernen können. Lesen wir von 1. Mose 22, Verse 1 bis 18. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham, und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er speitete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Also hier kommt das Wort anbeten zum ersten Mal vor in der Bibel. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihn genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Segen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wie gesagt, wir können aus dem Text verschiedene Dinge zur Anbetung lernen. Der erste Punkt ist: Anbetung beruht auf einer Offenbarung von Gott. In Vers 1 und 2 heißt es, gekürzt ausgedrückt: Gott sprach zu Abraham: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn. Also Abraham handelte auf ein Wort von Gott hin. Er dachte sich nicht selbst aus, seinen Sohn Isaak zu opfern. Wenn Abraham nicht den Befehl von Gott bekommen hätte, dann wäre die Opferung von Isaak nicht Anbetung, sondern Mord. Deshalb, die Anbetung des Herrn muss immer geleitet sein durch das Wort des Herrn. Wenn wir Gott anbeten wollen, dann dürfen wir uns nicht nach Traditionen richten. Dann dürfen wir uns auch nicht danach richten, was uns unser gesunder Menschenverstand sagt. Die einzige Basis für unsere Anbetung muss das Wort Gottes sein. Der zweite Punkt: Anbetung setzt den Glauben an diese göttliche Offenbarung und den Gehorsam ihr gegenüber voraus. Sehen wir uns zusammen Vers 3 an. Da heißt es: Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Abraham war völlig gehorsam. Er machte sich bei nächster Gelegenheit auf und zögerte nicht lange, Gottes Befehl umzusetzen. Und er setzte den Befehl von Gott auch genauso um, wie Gott es gesagt hat. Er hätte sicher auch sagen können, da drüben ist auch ein Berg, ich opfere meinen Sohn Isaak auf dem Berg da drüben. Auf welchen Berg ich opfere, ist ja, dürfte eigentlich egal sein. Nein, Abraham setzte Gottes Befehl genauso um, wie er gesagt hatte, und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und ein solcher unbedingter Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ist eine sehr wichtige Voraussetzung für Anbetung. Wenn wir uns zurückerinnern, wir haben gesagt, Anbetung heißt, sich vor einem Größeren zu beugen und sich seiner Regierung unterwerfen. Und dass wir uns seiner Regierung unterwerfen, können wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir Gottes Offenbarung auch praktisch umsetzen. Das geschieht beispielsweise dadurch, dass wir bei der Gestaltung unserer Anbetungsstunde oder bei der Gestaltung des Gottesdienstes eben nicht nach eigenen Vorstellungen vorgehen, sondern fragen, Herr, was willst du? Was sagt dein Wort dazu? Wie willst du unsere Anbetungsstunde haben? Der dritte Punkt, Anbetung kostet etwas. In Vers 2 heißt es, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn dort als Brandopfer. Abraham sollte das Allerkostbarste, was er hatte, opfern. Seinen geliebten Sohn Isaak, auf den er alle Hoffnung gesetzt hatte. Den Sohn der Verheißung. Isaak war Abrahams kostbarster Schatz und nun sollte er ihn opfern. Da sehen wir, Anbetung ist nichts Billiges. Anbetung kostet etwas. Das wusste auch David, als er sagte in 2. Samuel 24, Vers 24, ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. Und das hat sich im Neuen Bund nicht geändert. In Hebräer 13, Vers 15 wird die Anbetung als ein Opfer des Lobes bezeichnet. Auch da sehen wir, dass Anbetung etwas kostet, denn ein Opfer verlangt uns etwas ab. Aber inwiefern kann die Anbetung uns etwas kosten? Nun, zum einen, wir müssen in der Bibel lesen und den Sohn Gottes und Gott selbst besser kennenlernen, denn sonst haben wir nichts, mit dem wir anbeten können. Außerdem kann die Anbetung Selbstverleugnung bedeuten. Für Abraham war es völlig entgegen seinen fleischlichen Wünschen, sein Allerliebstes zu opfern. Und so haben wir wahrscheinlich auch nicht immer Lust, am Dienstag zum Beispiel in der Anbetungsstunde zu gehen. Es ist normal, dass wir lieber Tennis spielen würden oder zum Grillen gehen. Und auch die Gestaltung des Gottesdienstes allein zur Ehre Gottes kann etwas kosten. Beispielsweise dann, wenn wir aus dem Gottesdienst Dinge streichen, die uns zwar gefallen, die Gott aber keine Ehre bringen. Gott will am Sonntag eben in erster Linie Gottesdienst und keinen Geschwisterdienst. Und das kann etwas kosten. Wir sind von Natur aus schwache Anbeter. Aber es lohnt sich, wie wir noch sehen werden, die fleischlichen Bedürfnisse zu verleugnen und Gott wirklich anzubeten. Der vierte Punkt. Anbetung bedeutet, mit dem Anbetungsgegenstand zu Gott zu kommen, der ihm gefällt. In Vers 7 fragte Isaak, wo denn das Schaf zum Brandopfer sei. Und Abraham antwortete, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Also Gott suchte sich das Opfer aus, das ihm gefällt. Und nicht wir selbst suchen uns das Opfer aus. Wir kennen den Ausgang, der in 1. Mose 22, Vers 12 und 13 beschrieben wird. Da steht, dass Abraham eben seinen Sohn nicht opfern musste. Nein, Gott selbst stellte das Opfer. Er stellte einen Widder zur Verfügung. Wie gnädig und barmherzig ist unser Gott. Er nimmt Abraham nicht den größten Segen, den er ihm gegeben hatte, seinen Sohn Isaak. Er darf seinen Sohn behalten. Gott wollte nur sehen, dass er selbst, der Segensgeber, für Abraham wichtiger ist als Isaak, der Segen. Und wie gnädig ist es, dass Gott bei uns genauso ist. Gott stellt das Opfer, seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Und mit diesem Opfer kommen wir zu Gott, um ihn anzubeten. Etwas Wertvolleres als Jesus Christus können wir Gott in der Anbetung nicht bringen. Mit Jesus Christus zu Gott zu kommen, heißt, Gott von seinem Sohn zu erzählen. Wie wunderbar er ist, was er getan hat, was er tut und was er auch noch tun wird. Vielleicht sagst du dir, aber Gott weiß doch viel mehr über seinen Sohn als ich selbst. Was hat es dann für einen Sinn, dass ich ihm davon erzähle? Ganz einfach, Gott sagt in Matthäus 3, Vers 17, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Eben weil Gott an seinem Sohn Wohlgefallen gefunden hat, freut er sich auch darüber, wenn wir ihm unsere Begeisterung seinem Sohn gegenüber zum Ausdruck bringen. Der fünfte Punkt, Anbetung bedeutet, andere Dinge zurückzulassen. In Vers 5 lesen wir, da sagte Abraham zu seinem Knecht, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Die beiden Knechte und der Esel können sinnbildlich für all die Dinge stehen, die uns von der Anbetung abhalten wollen. Was sind das für Dinge, die uns von der Anbetung abhalten? Die uns davor abhalten, zum Beispiel zu Hause mal auf die Knie zu gehen und Gott anzubeten? Die uns davor abhalten, am Dienstag zur Anbetung in die Gemeinde zu kommen? Die uns davor abhalten, auch in der Zeit, wo wir anbeten, uns auf Gott zu konzentrieren? Es ist unser Haushalt, unsere Arbeit, unsere Kinder, andere Dinge, die uns einfach beschäftigen. Zu all diesen Dingen müssen wir, so wie Abraham, sagen, bleibt ihr hier, ich will jetzt dorthin gehen und anbeten. Wie viele Mahlzeiten sind wohl schon am Dienstag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr in der Anbetungsstunde gekocht worden? Und wie viele Geschäftsabschlüsse sind in dieser Zeit schon abgeschlossen worden oder ausgedacht worden? Wir müssen einfach solche ablenkenden Gedanken während der Anbetung entschlossen beiseite schieben und sagen, stopp, ich will jetzt anbeten. Das erfordert einfach Gedankendisziplin, in der wir uns üben sollten zur Ehre Gottes. Der sechste Punkt, Anbetung verherrlicht Gott. Warum ist das so? Weil sie ihm die absolute Vorrangstellung einräumt, weil sie Gott in den Mittelpunkt stellt. Bei der Anbetung hat Gott Vorrang vor unseren Pflichten gegenüber anderen Menschen und er hat auch Vorrang vor unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Viel zu viele Christen leiden unter der Gib-mir-Krankheit. Gib mir dies, gib mir jenes, gib mir auch noch das. Das sollte eben nicht unser ständiges Gebet sein, sondern wir sollten uns darüber freuen, wenn wir zu Gott kommen können, um ihn anzubeten. Abraham war ein Anbeter, weil er bereit war, sein Allerliebstes, seinen Sohn Isaak, darzubringen. Das zeigt, dass nicht sein Ich im Mittelpunkt stand, sondern dass Gott an der ersten Stelle seines Herzens stand. Und das ist Anbetung, das verherrlicht Gott. Der siebte Punkt. Von der Anbetung geht Segen für den Anbeter und für andere aus. In den Versen 16 bis 18, vielleicht sollten wir die nochmal lesen, da sagt Gott zu Abraham, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Abraham wurde durch seine Anbetung reich beschenkt. Zum einen gab Gott ihm seinen Sohn Isaak zurück, zum anderen machte Gott ihn fröhlich. Ich kann mir vorstellen, dass Abraham mit einem sehr schweren Herzen auf diesen Berg gestiegen ist. Aber er kam wahrscheinlich mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen und mit ganz viel Freude im Herzen zurück. Gott lässt sich nichts schenken. Er hat uns in 1. Samuel 2, Vers 30 verheißen, die mich ehren, werde auch ich ehren. Allerdings dürfen wir nicht den Fehler machen, den manche Charismatiker machen. Sie glauben, dass sie Gott durch ihre Anbetung gefügig machen können. So nach dem Motto, wenn ich Gott anbete, dann erhört er vielleicht eher meine Gebete. Nein, der Segen Gottes darf auf keinen Fall das Motiv unserer Anbetung sein. Denn sonst beten wir Gott nicht im Geist und in Wahrheit an und sonst wird sich Gott an unserer Anbetung nicht freuen. Aber wenn wir Gott mit dem Ziel anbeten, ihn zu ehren, und dann wird Gott uns beschenken, beispielsweise mit Freude im Herzen oder auch mit Zufriedenheit, mit einer tiefen Zufriedenheit. David wusste dies, deshalb sagte er auch in Psalm 65, Vers 4, glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Herrlich ist, dass die Anbetung nicht nur ein Segen für den Anbeter ist, sondern auch ein Segen für andere. Das sehen wir auch deutlich am Beispiel Abrahams. Aus dem Samen Abrahams ging eine große Nation hervor, die Israeliten. Und aus seinem Samen kam Jesus Christus. Wenn wir Galater 3, Vers 16 berücksichtigen, dann können wir Vers 18 in dem Kapitel auch folgendermaßen formulieren. Und durch deine Nachkommen, Jesus Christus, werden sich segnen alle Nationen der Erde, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wir sehen hier, dass Gott von dem Gehorsam Abrahams so sehr begeistert war, dass er bei der Gelegenheit auch versprach, seinen Sohn Jesus Christus zu opfern für unsere Sünden. Und mit Jesus Christus werden alle glücklich, wenn sie es wollen und das Geschenk der Erlösung auch annehmen. Da sehen wir, dass alles kann aus der Anbetung hervorgehen als Segen für andere. Was uns interessiert, ist aber in erster Linie die Frage, wie kann unsere Anbetung als Gemeinde wie kann unsere Anbetung zum Segen werden für die Menschen in Mannheim? Nun, unsere Anbetung ist deshalb so wichtig, weil sie uns hilft, mehr von der Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Sie hilft uns, weniger mit unseren egoistischen Wünschen erfüllt zu sein und mehr mit Gott erfüllt zu sein. Und mit Gott erfüllt zu sein, das hat gewaltige Folgen. Wir werden dem Herrn aus Liebe dienen und nicht aus Zwang oder Krampf heraus. Und wir werden ihm nicht deshalb dienen, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Und wir werden Persönlichkeiten werden, die Ausstrahlung haben. Eine Ausstrahlung, die unseren Mitmenschen einen Eindruck von Gott vermitteln kann. Wir wissen, dass das Angesicht von Mose strahlte, als er von dem Berg Sinai herabkam. Er strahlte deshalb, weil er Gott begegnet war. Und so werden auch wir Ausstrahlung haben, wenn wir in der Anbetung Gott begegnen und uns von ihm füllen lassen. Mose wusste zwar nichts davon, dass er strahlte, und ich denke, dass wir selbst wahrscheinlich auch nichts davon merken, dass wir strahlen. Aber unsere Mitmenschen werden es sehr wohl registrieren. Sie werden sehen, dass unser Glaube echt und unverkrampft ist. Und das ist der beste Weg der Evangelisation, denke ich, dass wir Gott nicht nur mit unseren Worten verkündigen, sondern vor allem durch unser Leben. Und deshalb sollten wir uns auch das Zitat von Alfred Gibbs zu Herzen nehmen. Alfred Gibbs hat gesagt, eine Gemeinde, die es zulässt, dass ihr Dienst für den Herrn auf Kosten ihrer Anbetung des Herrn geht, verfehlt nicht nur Gottes Absicht mit ihr, sondern beeinträchtigt auch die Wirksamkeit ihres Dienstes. Also nochmal, eine Gemeinde, die es zulässt, dass ihr Dienst für den Herrn auf Kosten ihrer Anbetung des Herrn geht, verfehlt nicht nur Gottes Absicht mit ihr, sondern beeinträchtigt auch die Wirksamkeit ihres Dienstes. Ganz wichtig. Zum Schluss noch ein Hinweis. Sicherlich, Abraham sollte uns ein Vorbild sein im Hinblick auf Anbetung. Aber wir brauchen uns jetzt nicht unbedingt mit Abraham direkt zu vergleichen und womöglich ein schlechtes Gewissen bekommen, dass wir nicht solche Anbeter sind wie Abraham. Abraham war auch erst am Ende seines Lebens ein Anbeter. Das Opfer von Isaak war der absolute geistliche Höhepunkt seines Lebens. Vorher lehrte Gott dem Abraham. Er lehrte ihm, ihm zu vertrauen und vor ihm zu wandeln. Und das dauerte sehr lange, viele Jahre. Erst mit dem großen Opfer von Isaak hat Gott sein Erziehungsziel mit Abraham erreicht. Abraham war zum Anbeter geworden. Und so ist Gottes Ziel mit uns, dass wir zu Anbetern werden. Und bei uns, denke ich, wird es nicht schneller gehen als bei Abraham. Auch bei uns muss Gott viel Geduld haben. Und Gott wird uns im Laufe unseres Lebens immer mehr zeigen von seiner Herrlichkeit. Und er wird uns dazu erziehen, dass wir seine Größe erkennen und unsere Schwäche, unsere Abhängigkeit von ihm. Allerdings sind wir auch aufgerufen, gehorsam zu sein. Unsere Verantwortung ist es, dass wir die Erziehung, die Gott uns schickt, auch annehmen und nicht ständig murren.